Herr, dein Licht strahle auf. Da gibt's was zu leuchten und da bin ich froh drüber. Gottes Segen über alle Welt steht im Luthertext in der Überschrift zu Psalm 67. Und ich möchte den heute mit Ihnen gern ein bisschen durchgehen. Psalm 67, ein Psalmlied vorzusingen beim Saitenspiel. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten. Sela. Dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Sela. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott, es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Vielleicht haben Sie sich gewundert, wie dieser Psalm anfängt. Normalerweise sind doch diese Worte immer am Schluss. Gott sei uns gnädig, segne uns, erlasse uns sein Antlitz leuchten. Komisch, dass das, was eigentlich immer am Schluss kommt, hier ganz am Anfang kommt. Nun, vielleicht war dieser Psalm damals gerade so ein Psalm, wo die Leute nach Jerusalem kamen zum großen Fest und wenigstens einmal im Jahr wollten sie da sein. Und wenn dann das Fest zu Ende ging, dann gab der Priester den Segen, den sogenannten aaronitischen Segen, wo diese Worte herkommen. Und dann sind die Leute losgezogen, um wieder zurückzugehen, vielleicht nach Galiläa. Und das war ja eine schöne Reise, bis sie dahin kamen. Und da kamen sie also raus aus dem Tempel und haben sich erinnert an das, was sie jetzt gerade nochmal gehört haben. So stelle ich mir das vor. Gott sei uns gnädig und segne uns, erlasse uns sein Antlitz leuchten. Das ist gut, wenn man nach dem Gottesdienst nicht einfach so nach Hause läuft und dann alles vergisst, was da war. Es ist gut, wenn man das, was man gehört hat, mitnimmt. Und so sehe ich diese Leute, wie sie da am Tempelausgang stehen und sagen, aha, das will ich mitnehmen. Gott sei uns gnädig und segne uns, erlasse uns sein Antlitz leuchten. Das ist auch eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Du bist gesegnet. Gott segnet dich. Wenn du jetzt heimgehst, wenn du nach Galiläa dich auf den Weg machst, über die staubige Straße dahin, langer Fußmarsch, dann halt's dir vor Augen, du bist gesegnet. Wenn sie nachher hier rausgehen und draußen zur Tür rausgehen, um nach Hause zu gehen, halten sie sich's einfach nochmal vor Augen, du bist gesegnet. Von diesem Gott. Und so geht der Gottesdienst mit hinaus in das, was kommt in dieser Woche. Nein, wir stolpern nicht nur sonntagmorgens hier ein bisschen rein und dann gehen wir wieder, sondern das, was hier passiert, das geht mit. Das begleitet uns. Gott sei uns gnädig und segne uns. Und dabei stehen wir nicht da wie jener Herr, der da im Gebetshaus stand und da hinten so den Zöllner sah und dann sagte, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. So schlecht, so sündig, so, ach. Nein, hier steht ein Mensch, der weiß, er braucht diesen Gott und seine Gnade. Der geht vom Gottesdienst nach Hause und weiß, nun habe ich Tage vor mir, da bin ich auch angewiesen auf Gottes Gnade. Gott sei uns gnädig. Und dieser Gott geht mit seiner Gnade mit. Und wie häufig wirst du dir denken in dieser, in diesen nächsten Tagen, Mensch, das war nicht so gut. Die Worte waren nicht so nett. Das, was ich gerade, wie ich gerade reagiert habe, das passt nicht so richtig zu meinem Gott. Da steht auch noch, er lasse uns sein Antlitz leuchten. Was soll denn das heißen? Hat nichts mit Straßenlampen zu tun oder so, sondern leuchtendes Antlitz Gottes. Ich verstehe es so, dass Gott auf uns guckt und dass wir wissen, er schaut auf uns und wir wollen so leben, dass er drauf gucken kann und dass er sich freuen kann. Ich will, dass dein Antlitz leuchtet, wenn du mich siehst. Zusammen mit deiner Gnade kann ich so weitergehen. Wir sind ja in Tansania in einer Umgebung, wo sehr viele Muslime leben. Und eigentlich ist es Muslimen verboten, Schweinefleisch zu essen und Alkohol zu trinken. Aber, so haben wir gehört, manche sagen, wir machen das einfach im Haus. Denn Allah guckt nicht durch den Beton durch. Das heißt, er kriegt es nicht mit. Da können wir ihn ein bisschen beschummeln. Hier sind Menschen, die wissen, wir können Gott nicht beschummeln. Unser Gott, der weiß. Und wir wollen so leben, dass er drauf gucken kann. Wir wollen so leben, dass er sich freuen kann. Lass dein Antlitz leuchten über uns und segne uns. Und dann fiel ihnen vielleicht noch ein bisschen was auf. Wenn der Priester den Segen spricht, dann sagt er, der Herr, Jahwe, Gott segne dich und behüte dich. Hier? Haben Sie den Unterschied gemerkt? Gott sei uns gnädig, segne uns, lass uns dein Angesicht leuchten. Vorher lief da immer sowas rund von eurer Botschaft, die ihr als Gemeinde für euch verinnerlichen wollt. Eines davon war, Anteil zu nehmen aneinander. Ich glaube, das steckt hier drin. Wenn ich jetzt hier aus dem Tempel fortgehe, dann bin ich nicht allein mit meinem Gott, sondern das sind noch andere mit mir. Die wandern zuerst noch mit mir den ganzen Weg bis nach Galiläa und immer wieder unterwegs verlieren wir ein paar. Aber wir sind gemeinsam unterwegs. Und selbst wenn ich daheim ganz allein stehe, so weiß ich doch, ich bin eingebunden in die Gemeinschaft derer, die diesem Gott nachfolgen. Eine tolle Sache. Gemeinde sind Menschen, die stehen nicht allein. Die sind nicht nur alleine unterwegs. Manchmal sicher ist da auch Einsamkeit, aber da ist auch Gemeinschaft und gemeinsames Vorwärtsgehen. Und dann steht da Selah. Wir haben ja vorher schon ein bisschen gehört, und sie hat nicht richtig was gefunden. Ne? Sie hat gemerkt, das war ein bisschen schwierig, da jetzt zu finden, was das bedeutet. Nun, auch die Theologieprofessoren wissen nicht, was es bedeutet. Man vermutet, dass es irgend so ein Pausenzeichen für den Musiker ist, denn da steht ja auch, ein Psalmlied vorzusingen oder für den Vorsänger beim Saitenspiel. Vielleicht sollte der Vorsänger hier eine kleine Pause machen. Aber ich dachte mir, nehmen wir es doch mal an, dass der Psalmschreiber hier durchaus eine Absicht hatte mit diesem Selah. Dass er das wollte, dass hier ein bisschen eine kleine Pause ist. Wenn wir jetzt fortgehen, dann machen wir doch eine kleine Pause und denken einfach. Vielleicht da draußen, wenn ihr rausgeht, dass ihr einfach mal eine halbe Minute gerade steht. Wo gehe ich jetzt hin? Was passiert jetzt? Was ist morgen in meinem Alltag? Vielleicht habt ihr einen Brückentag und morgen ist gar nichts und ihr schlaft aus bis abends um 6 oder keine Ahnung, was ihr morgen vorhabt. Aber ein kurzes bisschen nachdenken, was kommt jetzt Wo gehe ich hin? Ich denke, dass der Abschnitt, der jetzt kommt, dass der uns zeigt, wo wir hingehen. Und da fängt dann das Wort im Luthertext mit das an. Und immer wenn wir im Deutschen das sagen, dann kommt irgendwas, was sich ergibt aus dem, was vorher stand. Irgendein Ziel. Irgendwas, wohin das führt, wenn wir es tun oder wenn wir es haben. Dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. Dass man erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal auffiel. In der Apostelgeschichte haben sich die Christen zuerst den Namen gegeben, dass sie die Leute vom Weg sind. Ich weiß nicht, ob das dieser Psalm war, den Sie da mit reingenommen haben, ob Sie das hier gelernt haben. Jedenfalls die Christen in der Apostelgeschichte nannten sich selber die Leute vom Weg oder vom neuen Weg. Da war doch schon Johannes der Täufer. Der wird den Weg bereiten für Gott. Den Weg vorbereiten. Und dann kam der und er sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, als seine Jünger fragten, wo gehst du denn hin? Ich bin der Weg. Da kam der Weg. Und so haben die Christen wohl immer wieder über diesen Weg gesprochen, der da sich aufgetan hat im Neuen Testament und haben sich selber die Leute vom Weg genannt. In der Apostelgeschichte hören wir dann, dass sie einen Spitznamen bekamen. Den Spitznamen bekamen sie von ihren Nachbarn. Also den haben sie nicht selber gewählt. Sie bekamen den Spitznamen Christen. Offensichtlich haben sie so häufig über Christus geredet, dass die Leute um sie herum gesagt haben, ach, das sind die Christen. Aber das war ein Spitzname, den sie bekamen. Den sie sich selbst rausgesucht hatten, war der vom Weg. Wir sind auf dem Weg. Der Weg, der richtige Weg, der führt zu einem Ziel. Und dieses Ziel, das ihnen vor Augen stand, das wollten sie erreichen. Dieses Ziel wollten sie nicht verlieren. Dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. Ich will Ihnen noch ein hebräisches Wort sagen, nämlich das, was hier steht, sein Heil, seine Rettung. Das hebräische Wort dafür heißt Jeshua. Wer das Neue Testament gewohnt ist, der bei dem klingelt, ganz großartig, dass die Menschen erkennen seinen Jeshua. Ich bin überzeugt, dass dieser Psalm bei den Christen häufig gelesen wurde. Dass das war, was sie auf den Weg gebracht hat, was sie losgehen ließ. Warum? Weil sie gemerkt haben, dass man auf Erden erkenne seinen Weg und unter den Heiden sein Heil betrifft eben nicht nur die Leute dort in Jerusalem oder in Israel. Nachdem sie mitbekommen hatten, dass Jesus seine Jünger in alle Welt geschickt hatte, wussten sie, dass dieser neue Weg ein Weg ist, nicht nur für sie, sondern für alle. Wir freuen uns, wie meine Frau gesagt hatte, wenn Menschen für uns beten. Aber wichtig sind nicht wir nur. Wichtig ist Jesus und seine Gemeinde in Tansania. Beten Sie für unsere Studenten. Das ist großartig, wenn Sie das tun können. In unserer Kirche wird man nicht automatisch Pastor, sondern die Gemeinden suchen sich ihre Pastoren selber. Wir wissen nicht, was die jungen Leute, besonders unsere zwei jungen Männer, die auch hier zu sehen waren, was die nach ihrer Ausbildung im November machen werden, wissen wir noch nicht. Wir wünschen uns, dass sie irgendwo eingesetzt werden, sodass sie Jesus dienen können. Vielleicht müssen sie sich selber eine Arbeit suchen, damit sie sich finanzieren können. Vielleicht müssen sie aufs Feld gehen, damit sie was zu beißen haben. Aber dass sie dann auch hingehen und das weitergeben, so wie es hier heißt, dass man auf Erden erkenne seinen Weg. Hier in Deutschland, in Jerusalem, in Galiläa, in Tansania und wo sonst auf dieser Welt. Sie merken hier, da gibt Gott den Leuten eine Perspektive mit. Die Perspektive, die geht über ihr eigenes Leben hinaus. Wir schauen nicht nur auf unser eigenes Leben. Wir schauen nicht nur darauf, wie es uns geht und dass es uns gut geht. Wir schauen nicht nur darauf, dass unsere Gemeinde lebendig bleibt, sondern wir öffnen unsere Augen, damit Gott uns zeigen kann, wie seine Perspektive auf diese Welt ist. Wir können nicht überall schauen in dieser Welt. Und so hat Gott einzelnen Menschen immer wieder was Besonderes aufs Herz gelegt. In Tansania oder in anderen Ländern auf dieser Welt. Das ist großartig. Und es freut mich, wenn ihr hier in Ehringshausen das gleich macht. Eure Seniorinnen haben das für viele Jahre gemacht. Immer wieder einfach in die Welt hinaus gebetet, dass Gott dort arbeitet, dass er weitermacht. Großartig. Ihr habt gearbeitet. Ihr wart Missionare für diese Botschaft. Mit dieser Perspektive durchs Leben zu gehen, ist großartig, nicht nur auf mich, meiner mir, sondern Gottes Perspektive zu bekommen, in die Welt hinein zu sehen und zu sehen, was er da für Ziele hat, dass die Heiden sein Heil erkennen. Juden sprechen über Menschen, die Gott nicht kennen, gern als den Goy. Oder im Plural die Goyim. In der Vergangenheit waren wir Deutschen da besonders herausragend mit dem, was wir in der Vergangenheit so alles hingebracht haben. So anderthalb Generationen vor mir. Das waren echte Goys. Von Gott nichts kapiert. Entgegen allem, was Gott denkt. Wir Deutschen, nur wir Deutschen. Das ist nicht der Weg. Gottes Weg ist anders. Die Goyim sollen sein Heil, seine Rettung, sein Jeshua erkennen. Damals gab es eine Entnazifizierung, die vielleicht nicht ganz erfolgreich war in den meisten Fällen. Aber hier gibt es eine Entgoyisierung. Hier werden die Goys plötzlich zu solchen, die zu Gottes Volk werden, die zu seinen Leuten werden, die ihn erkennen, seinen Weg. Und eine neue Gemeinschaft wird gebildet, die Gemeinschaft der Menschen, die mit Gott ihren Weg gehen, die mit Jeshua auf dem Weg sind, die Jeshua nachfolgen, die sich freuen, dass Jeshua für sie am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und heute feiern wir doch irgendwie was, oder? Vergessen wir nicht, Himmelfahrt ist ein wichtiger Punkt. Wenn das nicht passiert wäre, hätte es Pfingsten nicht gegeben, hätte es nie Mission gegeben, wäre alles in Israel hängen geblieben. Aber so boostet Gott seine Gemeinde in die Welt hinein und durch diese Welt. Und sie sind unterwegs und geben sein Wort weiter. Und da fangen Leute plötzlich an, Gott zu danken. Die Völker, es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Es danken dir, Gott, die Völker. Es danken dir alle Völker. Und hier steht nun nicht mehr das Wort Goy. sondern da wird ein Wort für Völker verwendet, wo die Juden auch dazu gehören. Sie sind jetzt Teil derer, die vor Gott stehen und mit Gott unterwegs sind. Und wir können Teil davon sein. Es danken dir, Gott, die Völker. Es ist bestimmt dumm, wenn man sagt, okay, hast du einen Grund, Gott zu danken, dann zähl mal auf. Wenn man dann mit aller Gewalt versucht, irgendwelche Dankgründe zu finden, ist schon schwierig. Aber Dankbarkeit scheint wichtig zu sein. In einem Lied steht von 10.000 Gründen, die wir haben, Gott zu danken und Gott zu loben. Vielleicht haben Sie heute ein paar weniger. Vielleicht fällt es Ihnen heute ein bisschen, gerade heute ein bisschen schwer mit der Dankbarkeit. Aber wenn wir drauf gucken, was hier Gott an der Arbeit, was er tut, wo er an der Arbeit ist, auch mit uns und bei uns, das wird gewaltig. Da fangen die Völker an zu danken, diesem Gott. Und zu jauchzen. Dieses Jauchzen, ich weiß nicht, wie Sie sich Jauchzen vorstellen. Wenn ich jetzt sagen würde, Sie sollen alle mal jauchzen, ich weiß nicht, was Sie dann machen würden. Man kann es auch mit Singen übersetzen. Und das Interessante ist, dass seit der Urzeit Gemeinde Jesu Christi singt. Ist Ihnen das schon aufgefallen? In unserer Umgebung hat man es ein bisschen aufgehört. Da singt man, / grölt man auf dem Fußballfeld. Aber sonst, und vielleicht noch in irgendwelchen Programmen im Fernsehen, aber sonst singt man nicht mehr viel. Früher gab es mal überall Chöre und so, das ist alles ein bisschen eingeschlafen. Man hat aufgehört zu singen, aber die Gemeinde Jesu wird nie aufhören zu singen. Da ist immer eine Gitarre irgendwo. Und wenn das Klavier nicht spielt, wenigstens die Gitarre. Oder in einem Kinderlied heißt es, wer nicht singen kann, der summt halt. Wer nicht summen kann, der brummt halt. Wer nicht brummen kann, der klatscht halt. Hauptsache, du bist dabei. Jauchzen. Da jauchzen die Völker. Wir hören nicht auf zu singen. Und wenn uns manchmal die Tränen dabei runterrollen, wir hören nicht auf zu singen. Die Gemeinde Jesus singt, die hat immer einen Grund. In Tansania, eben weil wir in der Gegend sind, wo viele Muslime leben, haben wir festgestellt, dass es eigentlich keine religiöse Musik richtig gibt, die Menschen singen. Inzwischen ändert sich das, und wenn man mit dem Schiff auf eine Insel fährt, dann ist dort, das ist eine muslimische Company, dann hört man dort tatsächlich inzwischen auch muslimische Lieder mit muslimischem Inhalt und Botschaft. Aber früher gab es das nicht. Christen singen. Schon immer. Und sie werden nicht aufhören. Sie machen weiter. Und wenn unsere Stimmen schlecht werden, nun lassen Sie uns halt ein bisschen krächzen. Ne? Das passt schon. Neben dir ist vielleicht einer, der das besser kann. Und miteinander klingt es vielleicht noch einigermaßen erträglich. Aber lasst uns mit Freude singen. Und wenn einer schief klingt, dann schaut ihn nicht schief an, sondern freut euch mit ihm, dass er es schief kann. Hauptsache, es wird gesungen, wenn es von Herzen kommt. Es danken dir, Gott, die Völker. Wieder die Völker, eben nicht nur die Deutschen, eben nicht nur wir in Ehringshausen oder sonst wo, sondern die Völker. In Neukirchen hatten wir damals, als dann die Flüchtlinge kamen, hatten wir Leute von da, wo die herkamen, von Syrien und Umgebung. Und dann habe ich gedacht, jetzt nehmen wir auch mal ein Lied von denen in ihrer Sprache. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal getestet habt. Es kam nicht so gut an. Die Deutschen sind nicht so testfreudig für andere Sprachen. Aber auch das gehört dazu. Lasst uns singen. Und wenn es in Hessisch ist, lasst es Hessisch sein. Oder was auch immer ihr gerade so hinkriegt. Vorwärts mit Gesang. Ganz viel Gesang. Weil es 10.000 Gründe und mehr gibt, Gott zu danken. Die Völker freuen sich, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Wirklich? Regiert dieser Gott? Oder ist es Trump und Putin und der Herr in der Türkei und wo auch immer noch solche Herrschaften auftreten, die so mit ganz großer Hingabe meinen, sie müssten ihre Welt retten? Regiert Gott oder die? Manche Christen haben in den letzten Wochen Zweifel gekriegt, wer regiert. Und manche haben vielleicht Angst gekriegt, wie das weitergeht. Lasst uns nicht Menschen sein, die sich davon beeindrucken lassen. Lasst uns Menschen sein, die vom Selah kommen, von Gottes Segen kommen, von seinem Antlitz, das mit uns geht. Lasst uns solche Menschen sein, die hinausgehen und wissen, am Ende regieren nicht die, sondern am Ende regiert er. Und eben dann wird es auch sichtbar sein. Und eben dann wird Gott die Dinge auch richten. Dass Gott richtet, ist eine gute Botschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das schon festgestellt habt. Gottes Gericht ist eine gute Sache. Viele Leute fragen sich, wie kann Gott sowas zulassen? Nun, Gott wird die Dinge richten. Wir wissen es. Wir sehen davon vielleicht noch nichts jetzt. Wir stehen da und staunen, wie Dinge passieren können und wissen nicht warum. Auch vielleicht in unserem eigenen Leben. Gott, warum muss das sein? Aber halte es dir vor Augen, Gott weiß, Gott handelt und er wird regieren auf Erden, die Völker. Dann kommt wieder ein Selah. Das wird kommen. Selah, bleib mal still. Und jetzt komm zurück in deinen Alltag. Und wenn du jetzt in Galiläa bist und vor deiner Hütte stehst, dann dreh dich mal um. Guck einfach mal 360 Grad und halt dir vor Augen, was jetzt dran ist. Es danken dir, Gott, die Völker. Es danken dir, alle Völker, wird wiederholt. Wenn in der Bibel wiederholt wird, ist es nicht zur Langeweile, sondern wenn in der Bibel wiederholt wird, dann soll das extra betont werden. Und da stehst du zu Hause vor deiner Haustür und dankst erstmal dem Herrn. Und dann hältst du dir vor Augen, dass er dich genau da hingestellt hat, dass er dich genau gesegnet hat dafür, dass du da stehst. Dass du da lebst, in deiner Nachbarschaft. Ich weiß nicht, was Gott damit vorhat. Und dann gehst du vielleicht morgen oder am Montag an deinen Arbeitsplatz und dann stehst du da und dann sagst du, Herr, du hast mich gesegnet, damit ich hier stehe. Ich weiß nicht, warum, ist alles ein bisschen seltsam, aber ich bitte dich, lass du es deutlich werden. Komm du zu deinem Ziel. Nein, es sind nicht nur die Missionare, die nach Tansania oder sonst wohin gehen, die von Gott gesegnet sind. Nein, du. Du bist von Gott gesegnet und du stehst an deinem Platz und da hat Gott was vor. Da stehst du richtig. Und jetzt geh einfach mit ihm vorwärts und vertrau ihm, dass er genau dich segnet für diesen Platz, für diese Aufgabe, an die er dich gestellt hat. Geh vorwärts mit Dank. dass er da ist und dass er dich begleitet, dass er mit dir geht. Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott. Ich wurde erinnert ans Vaterunser, wo steht, gib uns unser tägliches Brot heute. Für Israel war das eine ganz normale Bitte, Gott um das zu bitten, was wir brauchen. Das Land gibt sein Gewächs, Gott segnet uns. Es segne uns Gott, unser Gott, es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Da steht das Wort fürchten. Im Deutschen gibt es zwei Hauptwörter. Das ist das Wort Furcht und das Wort Ehrfurcht. Die Verben, also die Tätigkeitswörter, gibt es nur eines, nämlich fürchten. Das Wort Ehrfürchten gibt es nicht im Deutschen. Ich habe es zumindest noch nie gehört. Eigentlich sollte man hier schreiben, alle Welt ehrfürchte ihn. Denn es ist nicht die Furcht, wo man zittert, weil etwas schwierig wird und schlecht wird. Es ist Ehrfurcht. Wenn wir Herr Trump begegnen würden, dann wären wir als Deutsche ja sehr höflich. Ne? Wir sind höflich zu Menschen, die wir nicht so mögen. Zu Menschen, die wir mögen, sind wir Deutschen sehr offen und sehr ehrlich. Aber zu Leuten, die wir nicht so mögen, sind wir sehr höflich. Wir würden ihn also begrüßen und würden sagen, sitzen Sie doch da vorne und dann darf er noch ein Wörtchen sagen und was weiß ich. Wir hofieren ihn ein bisschen. Und wir verbeugen uns, aber die Verbeugung ist nur außen. Ehrfurcht ist das nicht, denn innen drin sind wir vielleicht gar nicht so überzeugt, dass das, was er macht, so gut ist. Ehrfurcht ist anders. Ehrfurcht heißt, ich verbeuge mich vor diesem Gott und ich mein's tief innen so, dass ich mich vor ihm verbeugen will. Denn er ist der Herr. So gehen wir zurück in unseren Alltag. Verbeugen uns vor unserem Herrn. Leben unter sein mit seinem Segen. Gehen vorwärts und sind gespannt, was er uns vor die Füße legt. Geh mit Gott, er segnet dich. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir nicht allein in dieser Welt stehen, dass wir auch nicht allein vor uns hinkämpfen müssen, dass wir nicht mal alleine sind im Blick auf die Zukunft und unser Ding ganz alleine rocken müssen, sondern dass du der Herr bist. Dass du diese Welt regierst, dass du hinter all diesen Menschen stehst, die sich so wichtig nehmen und die ihren Weg versuchen. Wir danken dir, dass wir auf deinem Weg sind. Leite uns auf deinem Weg. Lass uns gehen mit Jeschua. Lass uns gehen mit unserem Retter. Lass uns gehen unter deinen Augen. Lass uns gehen mit deiner Aufgabe, an die du uns stellst. Jeder an seinen Platz. Und Herr, segne uns und segne andere durch uns, dass sie dich und dein Jeschua erkennen können. Amen.